Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Matthes.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Matthes und bei uns geht es heute nur um ein Thema. Es geht um Unternehmertum und um die Frage, warum Deutschland in dem Feld zurzeit so schwach ist.
Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
Für unser heutiges Thema bin ich nach Bonn gefahren. Dort sitzt der Gründer und Investor Frank Thelen, der längst über Investorenkreise und die Startup-Szene hinaus bekannt ist. Vielen Fernsehzuschauern ist da ein Begriff aus Die Höhle der Löwen, in der sich Gründer um Investorenkapital bewerben. Frank Thelen war 18 Jahre alt, als er Mitte der 90er Jahre sein erstes Unternehmen gegründet hat. Mit seiner dritten Firma, der Twist AG, ist er Ende der 90er Jahre krachend gescheitert und stand kurz darauf mit 1 Million Mark Schulden da. Inzwischen hat er weitere Firmen gegründet, darunter die Startups Du, Scanboard und die Investmentfirma Freigeist. Er berät die Bundesregierung in digitalen Fragen und hat mit 43 seine Autobiografie geschrieben. Und der Titel kommt nicht ganz von ungefähr, er lautet Startup DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Sogar seine Kritiker loben, dass Thelen durch seine Auftritte Aufmerksamkeit für das Thema Unternehmertum schafft. Und das tut er auch dadurch, dass er die digitalen Probleme Deutschlands immer wieder ziemlich deutlich anspricht.
Wir sind doch in der Steinzeit. Es ärgert mich. Also warum gehen wir denn nicht hin und digitalisieren den Staat und den Prozesse zum Staat wirklich mal richtig mutig und konsequent? Und das wichtigste Ergebnis dabei wäre, dass die endlich mal umdenken. Wenn ich den ganzen Tag nur Papier durch die Gegend trage, dann kann ich danach auch woanders nicht Digitalkonzepte machen.
Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
Wie steht es eigentlich um das Unternehmertum in Deutschland? Warum sinkt die Zahl der Gründer jedes Jahr auf ein neues Rekordtief? Und welche Chance hat Europa noch im technologischen Wettstreit zwischen den USA und China? Mit diesen Fragen habe ich Frank Thelen in seinem Bonner Büro besucht. Hier sitzt er mit Freigeist und mit dem Team der von ihm aufgebauten Scanner-App Scanbot. Hallo Frank Thelen.
Hallo.
Du bist ja heute eins der bekanntesten Gesichter der deutschen Startup-Welt, aber vielleicht noch einmal für alle, die nicht den ganzen Weg verfolgt haben. Wie kam es eigentlich dazu? Wie wurdest du der Startup-Investor, den Menschen in der Bahn oder im Schwimmbad sogar erkennen und der mittlerweile sogar eine Autobiografie veröffentlicht hat?
Ja, es war ein langer und steiniger Weg, was man ja oftmals vergisst, wenn man dann Erfolge sieht. Ich bin erstmal kein Abitur geschafft, dann war ich auf der Realschule, dann habe ich aber noch Fachabitur nachgemacht, dann habe ich ein Informatikstudium angefangen an der Fachhochschule. Das habe ich dann abgebrochen, weil ich hier in Bonn an einem Team mitarbeiten durfte, das das erste Bildschirmtelefon der Welt, also was man heute als Videokonferenz kennt, entwickelt hat ohne Internet. Es war damals noch ISDN-Kanalbündelung, zusammen 128 Kilobit. Und da habe ich so dann diesen Virus aufgenommen, hey, du kannst was bauen, du kannst was machen und durfte da programmieren lernen und wie man so Produkte entwickelt und habe dann meine Dienstleistung ganz viel verkauft. Dann habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, habe Wagniskapital bekommen, 1,4 Millionen D-Mark, habe einen Router gebaut. Wir wollten ein IPO machen, 99, alles war super. Ich habe noch kurz für 1 Million privat gebürgt. Das ist gegen die Wand gefahren, die AG ist in die Insolvenz gelaufen, ich hatte 1 Million Schulden. Und habe mich dann irgendwie wieder hochgekrabbelt und einen Vergleich mit der Bank geschafft und so weiter. Und dann habe ich irgendwann endlich mal auch was wirtschaftlich Erfolgreiches gemacht, einen Weltmarktführer aufgebaut in der Nische der Online-Fotoservices, über 100 Millionen Kunden. Damals hatten wir 100% der Anteile, weil mir ja kein Mensch irgendeinen Cent gegeben hätte als Pleite-Unternehmer. Und das haben wir nach Tokio an Fujifilm verkauft. Von da aus hatte ich ein relatives Vermögen. Das habe ich investiert in 6 Wunderkinder, Wunderlist, MyTaxi, Kaufda und so weiter.
Das ist ein relatives Vermögen. Wie viel ist das so?
Vermögen ist halt immer relativ, ja. Also damals war das für mich richtig brutal viel Geld. Genau, heute war der erste Exit dann ein netter Startschuss, aber wenn man in tiefgreifende Technologien investiert, da braucht man auf einmal dann doch viel, viel mehr Geld. Und das Gute ist ja auch, ich habe das Geld nicht, um es zu vermehren, weil ich wirklich dachte, ich habe so viel Geld, ich brauche einfach nie wieder Geld, weil privat reicht das auch, aber ich wusste damals nicht, dass ich langfristig investieren will. Haben wir einen Teil des Geldes einfach in Startups investiert und haben gedacht, das ist dann weg, weil wir halt wussten, wie hart das ist, aufzubauen. Und da war halt Wunderlist und andere Dinge dabei. Das heißt, wurde dann noch mehr Geld. Und genau, heutzutage investiere ich in Technologien und bin durch einen total langen Zufall, das wird jetzt wirklich zu weit gehen, in eine Fernsehshow gekommen, die heißt Die Höhle der Löwen, wird von Sony gemacht. Und was auch, womit keiner gerechnet hat, die wirklich, wenn man es mit Fernsehaugen betrachtet, wirklich erfolgreich ist. Also eine tolle Einschaltquote hat und was da alles für KPIs im Fernsehen gibt. Und deswegen bin ich jetzt schon in der sechsten Staffel mit dabei. Macht viel Spaß und hat einen größeren Impact, als ich mir das jemals erhofft hatte. Und daher kennen mich die Leute, also nicht aus meinem eigentlichen Beruf, wo wir auch heute sitzen, in meinem Freigeistbüro, sondern eigentlich aus dieser Fernsehshow.
Woher kam das eigentlich, diese Energie, was aufzubauen, und vor allem, woher kam sie dann, also das erste Mal schiefgegangen ist, als du da saßt mit einer Million Schulden, kurz vor der Privatinsolvenz, woher kommt die und was können andere möglicherweise davon lernen?
Bei mir kam sie immer aus der Technologie und aus dem Produkt. Ich habe immer was gebaut und fand das spannend und so habe ich schon immer damals Multimedia-CD-ROMs gebaut und dann diesen Linux-basierenden Connect-Server, weil mich einfach TCP-IP-Protokoll mit ganz vielen Sachen, also wie das Internet funktioniert, interessiert hat, mich das aufbaue. Aber ich war wirtschaftlich immer sehr schlecht, hat mich einfach nie interessiert. Das hat mir aber auch dann geholfen, weil als ich dann wirtschaftlich eigentlich so tief gefallen war, dass jeder, der Ahnung gehabt hätte, gesagt hätte, du meldest jetzt sofort private Insolvenz an, dann schaust du, dass du dich auf dem Weg zum Abteilungsleiter der Deutschen Telekom machst, damit du dann nach 6 Jahren, wenn du befreit bist von deiner Restschuld oder wie das heißt, dir dann irgendwann wieder ein Reihenhaus kaufen kannst. Das wäre der wirklich sinnvolle Plan für mein Leben gewesen. Ich hatte aber keine Ahnung, habe das völlig unterschätzt oder konnte es gar nicht einschätzen und habe einfach wieder angefangen zu programmieren, weil damals gab es eine neue Entwicklungsumgebung. Damit habe ich dann Software gebaut und so habe ich glücklicherweise wirtschaftlich nie drüber nachgedacht und habe dann halt Glück gehabt und es hat nochmal funktioniert.
Und so ein normaler Job in einem Unternehmen, da kann man ja auch Dinge bauen, kam nicht in Frage?
Tja, irgendwie war das nicht so. Ich habe immer selber die Sachen gebaut. Als ich dann vielleicht echt gerne einen Job gehabt hätte, wollte mich auch keiner haben. Ich bin ja mit dem wirtschaftlichen Abschwung auch gefallen, 2000. Ja. Also da war ja alles zerbombt. Ich bin mit, da war jetzt auch irgendwie nicht der Job des Telekom-Abteilungsleiters frei wahrscheinlich.
Das wäre so eine Option gewesen, oder?
Nee, hätte ich auch gar keine Chance zu gehabt. Also weil ich hatte ja nicht mal einen tollen Lebenslauf, ich hatte ein abgebrochenes Studium. Also da hätte ich mich dann hocharbeiten können über 10 Jahre. Vielleicht, kann man auch nicht sagen. Aber das war alles, stand nicht da zur Option.
Ist denn so eine Geschichte wie deine heute eigentlich unwahrscheinlicher geworden? Wenn man sich so die Zahlen der Gründer in Deutschland anguckt, dann erreichen die ja von Jahr zu Jahr neue Rekordtiefs. Und wenn man junge Menschen fragt, was eigentlich so ihr Traum vom Berufsleben ist, dann gibt eine Mehrheit mittlerweile an, dass das eigentlich eine Beamtenkarriere ist. Was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Zahlen siehst?
Das ist erschreckend, weil ich war auch mal Lehrer, Vertretungslehrer für Vox. Und da habe ich eine Klasse unterrichtet. Und da habe ich eine Übung gemacht, habe gesagt, hey, ihr seid, bis jetzt war euer ganzes Leben fest geplant. Also wo seid ihr geboren, da konntet ihr nichts für Kindergarten und so weiter, war dann auf dieses Gymnasium hier gekommen, haben alles die Eltern gemacht. Jetzt steht ihr an einer Stelle, wo ihr das erste Mal komplett frei und radikal entscheiden könnt. Mache ich einen Surfshop auf, studiere ich Jura, übernehme die Anwaltskanzlei von meinem Vater, was ist mein Lebensprogramm? Da müsst ihr jetzt mal drüber nachdenken. Und habe virtuell eine Kreditkarte verteilt, die jeden Monat 100.000 Euro drauf bekommt und gesagt, was machst du jetzt mit deinem Leben? Was machst du denn jetzt, wenn du die behalten darfst? Und das Erschreckende war, die haben trotzdem die Sicherheit gesucht und haben gesagt, das Geld häufig an. Und dann habe ich gesagt, ist für dich Sicherheit wichtiger oder dein Lebenstraum? Und es waren weit über die Hälfte, wollten einfach nur Sicherheit. Beamtentum, das, was du gerade erwähnt hast. Es ist leider irgendwie aktuell so, bei all den Chancen, bei all dem Wohlstand, den wir haben.
Dass bei all der Sicherheit. Ich meine, es war ja noch nie verrückt. So sicher wie in den vergangenen 10 Jahren. Wo kommt das her?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so. Es muss einem doch bewusst werden, dass man nur ein Leben hat. Und dieses täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder aufstehen, immer das Gleiche. Wenn das, du hast nur ein Leben und das Schlimmste, was du tun kannst, finde ich, ist nicht zu riskieren, nicht mal auch ins Risiko zu laufen und was zu erleben, weil ich weiß nicht, ja, das sind keine schönen Statistiken. Ich habe es selber in dieser Gymnasiumsklasse erlebt. Ja, frustriert mich.
Was kann denn jetzt die Politik zum Beispiel tun? Es wird ja viel darüber gesprochen. In jeder Sonntagsrede findet Unternehmertum in irgendeiner Form statt. Seit Jahren wird darüber gesprochen, aber es entwickelt sich überhaupt nicht, es geht einfach nur in die falsche Richtung. Was könnte man tun? Fehlt es an Vorbildern?
Ja.
Weil an Geld fehlt es ja erkennbar nicht. Geld ist ja mittlerweile vielleicht nicht genug für jeden, aber auf jeden Fall viel mehr da als noch vor ein paar Jahren.
Ja, im frühphasigen Bereich haben wir auf jeden Fall ausreichend Geld. Ja, es fehlt Helden. Wenn ich mir angucke, was hat Boris Becker, Steffi Graf, die haben die Tennisschulen einfach überfüllt. Wenn ich heute sehe, wer will wie Lukas Podolski oder was auch immer, wie die großen Helden, das sind die Fußballvereine aktivieren. Und jetzt frage ich dich, wer ist denn der große Technologieheld in Deutschland?
Und?
Ich frage dich.
Tja, muss man lange nachdenken.
Genau. So, mir fällt auch keiner ein. Und wenn ich dich aber frage, wer spielt voll toll Fußball, dann fällt ja wahrscheinlich 2 oder 3 Namen ein. Und das ist genau das Problem. Wir haben halt keine Technikhelden.
Mhm. Willst du so ein Held sein?
Nein. Ich bin heute ja auch sozusagen gar nicht mehr direkt auf dem Spielfeld, sondern eher Coach oder Trainer. Ich bin Investor. Ich versuche, brillanten Köpfen zu helfen mit meinem Kapital, mit meiner Erfahrung, meinem Netzwerk. Schmuggel mich manchmal sicherlich schon noch aufs Spielfeld, weil ich da einfach sehr gerne im Geräteraum bin. Auch jetzt gerade eben vor diesem Gespräch habe ich wieder an der Website gearbeitet. Aber eigentlich ist ja mein Job, die Helden zu finden und oder die hellen Köpfe und diese zu Helden zu machen.
Wie sieht denn eigentlich so ein Tag im Leben von Frank Thelen aus? Wie viel Zeit bleibt wirklich für Startups und neue Technologien? Und wie viel Zeit geht eigentlich drauf für die Pflege der Marke Frank Thelen? Ich hab gehört, dass die sogar mittlerweile geschützt ist. Also wie viel Zeit bleibt noch?
Die Kommunikation, die wir auch jetzt hier gerade betreiben, ich habe es versucht mal zu kalkulieren, wahrscheinlich bei 25% meiner Zeit, was zu viel ist. Ich habe aber gesehen, dass diese Bekanntheit und dass ich meine Botschaft, also dass wir mehr gründen sollten, was technologisch passiert, dass mehr Leute sich trauen sollten, in Startups zu investieren, auch wirklich, wirklich wichtig ist. Damit kann man was bewegen und deswegen investiere ich diese Zeit insgesamt. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch bei der Höhle der Löwen, der aktuellen Staffel, bin ich ja schon deutlich zurückgetreten. Insgesamt zieht es mich zurück zu meinen Gründern, dazu an Grundlagen, Technologien mitzuarbeiten im Energiebereich, Transportation-Bereich, KI, Quantencomputer, da wo wir aktiv sind. Und das ist mein Herz, das bin ich. Und da werde ich sicherlich immer weiter zurückgehen, aber dieser Faktor mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit den Medien, wie mit dir im Dialog zu bleiben, ist sehr wertvoll und das werde ich weiterhin machen. Kurzer Exkurs zur Marke Frank Thelen. Ich habe das auch völlig unterschätzt. Mittlerweile wird halt mit meiner Marke Schindluder getrieben.
Okay.
Das heißt, es werden darunter Abnehmpillen, Bitcoins und teilweise auch an anderer Stelle wurde mein Name, das ich ja nicht mehr erwähnen möchte, verwendet, wie es nicht okay ist. Und da hat man gar keine Eingriffsmöglichkeiten. Nur dann, wenn man die Marke eingetragen hat, kann man sagen, diese Abnehmpille ist nicht von Frank Thelen. Daher habe ich diese Marke eingetragen.
Und ziehst du dich auch so ein Stück weit zurück vielleicht von dieser Kommunikation, weil man gemerkt hat, dass es eigentlich am Ende doch nicht so viel bringt? Wir haben ja die Bilanz gerade gezogen, die Zahl der Gründer geht zurück. Also es ist ja, du sprichst zwar sehr laut und sehr viel über das Thema, aber am Ende überzeugt es die Menschen doch nicht. Frustriert das auch ein Stück weit?
Ich sehe es anders. Erstens wenn man es darüber so nachdenkt, ich weiß gar nicht, wie die Zahl aussehen würde ohne eine Kommunikation, natürlich jetzt nicht von mir, sondern es gibt ja ganz andere Leute, deswegen kann ich das gar nicht sagen, aber das ist mir ehrlich gesagt, ist gar nicht mein Hauptthema, dass wir ein Häkchen dran zu machen, haben wir 5,8% mehr Gründungen im Jahr, das war nie mein Ansatz. Die Frage ist, ändern wir einen Spirit? Und diese Startup-DNA, wie ich auch mein Buch genannt habe, bringen wir das in die Corporates, bringen wir das an die Unis und so. Und da muss ich schon sagen, dass ich merke, dass da was bewegt wird. Nicht nur durch mich, sondern auch durch ganz viele, gerade ganz tolle Runde von Get Your Guide oder egal was passiert. Also die großen Erfolgsstories, die Köpfe, die langsam rauskommen, so ein Daniel Wiegand von Lilium. Also wir haben immer mehr davon und immer mehr wird es auch kommuniziert. Das ist in der Bild-Zeitung, sind Startups auf einmal drin. Ich glaube, das bringt schon eine Menge. Was mir es aber vor allen Dingen bringt, ist, dass ich die führenden politischen Köpfe mit altem Kapital, also dem Geld, diesen Mittelstand, den wir haben, der sehr, sehr vermögend, sehr erfolgreich ist, aber ganz wenig in Startups investiert, zum Beispiel zu aktivieren. Oder dass ich in den Unis dazu ermutige, progressiver auszugründen und nach mehr Geld zu fragen. So. Und da muss ich schon sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich meine, wir werden es in den nächsten Jahren zeigen, ob das funktioniert.
Gibt es so ein, zwei Erfolgsgeschichten, die du aus den letzten Wochen oder Tagen vielleicht gesammelt hast, die zeigen, dass diese Richtung, dass es wirklich stimmt, dass es sich bessert?
Ja, also wir sind zum Beispiel, haben jetzt in eine Gründerin investiert im künstlichen Intelligenzbereich. Also erstmal, wir haben ja viel zu wenig Gründerinnen. Ich glaube, die hat ein ganz großes Thema. Das werden wir irgendwann jetzt vorstellen. Zu sehen, wie bei Lilium Aviation jetzt mittlerweile mehrere 100 Leute und mit welchem Talent und welcher Passion und wirklich wie brillant die an diesem Lilium Jet arbeiten, das ist schon herausragend und wir haben tolle Investoren gewonnen, wir haben über 100 Millionen sind bereits ins Unternehmen geflossen. Das sind Erfolgsgeschichten, da hat auch mein Netzwerk sicherlich deutlich zu beigetragen.
Ich meine eher so Erfolgsgeschichten, bei denen man sieht, dass jetzt das alte Kapital, wie du es nennst, oder Universitäten mutiger sind, auch in solche Ideen zu gehen und solche Unternehmen zu unterstützen.
Ja, kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, aber wir haben das ein oder andere alte Kapital, wie man es nennt, aktivieren können und sind auch noch dabei. Das ist noch ein ganz langer Weg zu gehen, aber wir merken da die ersten Erfolge.
Wenn man über Frank Thelen liest, dann kommt man immer wieder auf eine Forderung. Und zwar die Forderung, dass Deutschland im Moment nicht die Fähigkeit hat oder die Fähigkeit verloren hat, was Großes aufzubauen. Ich frage mich, Größe ist doch kein Selbstzweck, oder? Warum forderst du immer wieder diese Größe? Und ist es nicht auch so, dass große Player immer wieder auch echten Schaden anrichten? Also wenn man sich anschaut, wie Facebook als soziales Netzwerk unterwegs ist und mit den Daten von Nutzern umgegangen ist, dann zeigt sich, dass Größe ja nicht einfach immer nur gut sein muss. Also warum bleibst du bei diesem Thema so, nicht penetrant, aber warum forderst du es so stark?
Ja, absolut. Erstens, unser Mittelstand, unsere Hidden Champions, Phänomen in Deutschland, super wichtig, tolle Unternehmen. Jeder, der etwas unternimmt und etwas aufbaut, ist wertvoll. Aber wenn ich mir das, ganz blöd gesprochen, das International Power Play anschaue, also wie wird eigentlich die Balance in der Welt, die in Zukunft ganz wichtig wird, weil wir haben solche Themen wie globale Erderwärmung, wir haben künstliche Intelligenz und viele andere große Herausforderungen für die gesamte Menschheit, die jetzt auf uns zukommen. Und dieses Powerplay wird von diesen großen Unternehmen, 100 Milliarden plus, die so einen unfassbaren Sog nachher an Kapital, an Macht, an Usern generieren. Beispiel Google, Apple, Facebook, Amazon, bald Tesla, bei den Chinesen, Alibaba, Baidu, Tencent, JD. Die bestimmen nachher auch ein Stück die Weltwirtschaft. Ob ich das mag oder nicht. Also vom Gefühl her bin ich auch lieber jemand, der verteilt lebt, aber es sind nun mal die entstanden. Und wenn wir nicht auch neben anderen tollen Unternehmen diese großen Technologiekonzerne in Europa aufbauen, dann stehen wir einfach irgendwann, ob es ein Kanzler, eine Kanzlerin, ob es eine KI-Diskussion, ob egal was es ist, stehen wir mit leeren Händen da. Und dann wird uns die Autoindustrie, die uns heute immer rettet, deswegen geht's uns so gut, wird uns nicht mehr helfen, sondern dann stehen wir auf einmal da und haben weltweit keine Relevanz und können nicht mehr mitdiskutieren, was denn nun mal mit der Erderwärmung passiert, was denn nun mal mit künstlicher Intelligenz passiert und andere Themen, weil wir einfach gesehen von diesem Machtplay, ich sag gar nicht, dass es gut ist, auf einmal nicht mehr mitsprechen
können. Aber da muss ich nochmal nachfragen, wie funktioniert das genau? Warum könnten wir, wenn wir einen großen Player im Bereich künstliche Intelligenz haben, auf einmal mitdiskutieren, wobei noch zu klären wäre, wer ist eigentlich wir und wie sieht dieses Mitdiskutieren aus? Also wie gewinnen wir dann wirklich dadurch Einfluss?
Naja, wenn man sich heute das ansieht, wer bestimmt so das Weltgeschehen und was passiert da, da muss ich sagen, so ein Google, so ein Amazon, die haben schon einfach sehr, sehr, sehr viel Macht. Und die bestimmen nun mal, ob wir eine Energiewende zum Beispiel hinbekommen, auch zum großen Teil. Weil die Frage ist, laufen ihre Rechenzentren grün? Was für Produkte verkaufen die uns? Wie entscheiden die sich, Logistik zu machen? Also wie viel Geld investieren die von ihren hunderten Milliarden in künstliche Intelligenz? Bringen die das sehr schnell voran? Die haben einfach eine Menge Macht in ihrer Hand. Und ich glaube auch, auch wenn es jetzt natürlich mit der aktuellen Regierung in den USA wirklich gar nicht passt, aber sobald da auch wieder eine Regierung wie zum Beispiel Obama, der vorher dran war, wo die sich wieder verstehen, dann werden die auch gemeinsam spielen. Bisher muss man sagen, glaube ich, relativ viel im Guten. Also ich finde, das, was die machen, Facebook hat ein paar Sachen daneben gesetzt, insgesamt gut, aber es kann ja auch mal so eine Firma schlecht drauf sein und wirklich böse Dinge machen wollen. Und ich will nicht, dass wir ein Amazon haben, das auf einmal mal der Menschheit wirklich was Böses antun will. Und ich hätte gerne einfach gute Unternehmen noch mehr, auch in Europa, damit das weltweit balanciert ist.
Also das mit der Energiewende weiß ich nicht so genau. Da habe ich, glaube ich, eine andere Haltung zu. Aber ich glaube, im Bereich künstliche Intelligenz stimmt das schon, was du sagst. Und in deinem Buch schreibst du einen spannenden Gedanken auf, es sei eine Gefahr, dass das Wissen privatisiert wird in Zukunft. Und zwar, weil es aktuell das Phänomen gäbe, dass alle, die sich wirklich auskennen mit KI, mit Blockchain und mit Big Data, nicht mehr zur Uni, also in die Forschung geht, sondern zu den großen Konzernen. Warum ist das so problematisch und welche Folgen hat das?
Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses Powerplay. Wenn du dir anguckst, Daten sind das Öl der Zukunft. Und dann die dazugehörigen Algorithmen und KI und so weiter nutzen das. Und das ist das, was nachher die Welt bestimmt. Wer versteht die Welt? Und da ist einfach ein Google, genauso wie ein Tencent und ein Alibaba und wahrscheinlich auch ein Apple, obwohl die uns das anders verkaufen, weit weg von allen Staaten, von allem anderen. Weil die auch hunderte Milliarden da reinstecken können und das investieren können. Und natürlich gehen die klugen Köpfe auch dahin, weil A, sie dort tolle Entwicklungsumgebungen treffen, also unendlich viele Entwickler, alles immer die neuesten Supercomputer, mega viele kluge Köpfe, tolle Bezahlung, viele Daten, mit denen sie spielen können. Und das zieht natürlich dann auch kluge Köpfe an. Und ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, dass in so wenigen Firmen quasi die Macht gebündelt ist. Und da kommen wir wieder zurück. Warum bin ich so penetrant, wie du gerade gesagt hast, darauf zu sagen, wir brauchen auch europäische Champions. Ob es Quantencomputer, künstliche Intelligenz, Suchmaschine, die wir, glaube ich, leider nicht mehr einfangen können. Was auch immer ist, wir brauchen diese europäischen Champions, damit wir danach dann wieder mit dem Amazon auch mal diskutieren können, legen wir unsere Daten zusammen oder machst du das bitte nicht, weil sonst werden unsere User bei dir nichts mehr kaufen oder was auch immer. Aber heutzutage ist das Smartphone, die Cloud, alles ist von Amerikanern bei uns oder in China von Chinesen bestimmt. Mhm. Und ich fühle mich damit einfach nicht wohl.
Würdest du zustimmen, dass künstliche Intelligenz in gewisser Weise das Betriebssystem unserer Gesellschaft der Zukunft sein wird?
Ja.
Und da sehen wir ja das Problem.
Exakt. Wenn das in den falschen, und da glaube ich, ist auch zum Beispiel, was Elon Musk dort macht, einfach herausragend. Er ist ja einer, der sagt, Achtung, Achtung, was da auf uns zukommt, das ist ein Riesenproblem. Und da bin ich voll bei ihm. Wenn wir das nicht regulieren, so wie wir auch Atomkraft und andere Dinge reguliert haben, dann haben wir ein Problem. Und das können wir nur weltweit regulieren. Und wir müssen wieder, wie wir es ja schon öfters geschafft haben als Menschheit, komplett zusammenstehen und Regeln aufstellen, an die wir uns alle halten.
Aber wie könnte das genau funktionieren? Weil diese Forderung wird ja auch sehr oft gemacht. Wir haben auch hier in diesem Podcast schon öfter darüber diskutiert. Aber wer sollte solche Regeln aufstellen und wie könnten die aussehen konkret?
Also heutzutage das politische System, also die Regierungen in Zukunft, was es gab ja jetzt gerade in Amerika das Treffen von 200 führenden Industrieköpfen, die gesagt haben, wir sind nicht mehr nur für Profits, sondern für andere Dinge. Das heißt, heute gedacht Regierungen, aber ich glaube in Zukunft auch Unternehmen, dass halt eben alle Unternehmen, die jetzt mal total hypothetisch eine Marktkapitalisierung über 100 Milliarden haben, die kommen alle an den Tisch und die definieren alle gemeinsam diesen Code of Conduct, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht.
Hast du das Gefühl, dass die Politik überhaupt versteht, mit was sie es da gerade zu tun hat?
Die künstliche Intelligenz ist selbst für mich, der in den Themen tief drin ist, der selber viel Code geschrieben hat. Wir haben viele Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen oder diese entwickeln. Es ist ein so komplexes Thema und es ist so schwer, das vorherzusagen, weil es sich exponentiell entwickelt, dass auch ich mich nicht als KI-Experten bezeichnen würde. Ich glaube, ich verstehe das relativ gut, aber es ist wirklich komplex. Und wenn man jetzt sagt, man will einem Politiker erklären, was Trainingsdaten sind, wie funktionieren selbstlernende Maschinen versus echte künstliche Intelligenz, also was ist der Singularity-Event und so, das sind halt einfach Themen, die schwierig zu begreifen sind. Und mein Eindruck ist, dass wenige Politiker das wirklich begriffen haben.
Aber damit drehen wir uns ja im Kreis, weil wir haben festgestellt, wir brauchen wahrscheinlich so eine Regulierung. Die Regulierung machen sollten, verstehen es aber nicht richtig. Die großen Konzernlenker werden wahrscheinlich sich so bald nicht zusammensetzen und Regeln finden. Das heißt, eigentlich ist das ein ziemlich pessimistischer Ausblick, oder?
Ja, eine meiner langen Forderungen ist, dass die Bundesregierung ein CIO bekommt. Jemand, der... Er kann nur aus der Wirtschaft kommen oder vielleicht nur aus der Forschung, aber wirklich ein Spitzen Entwickler, Manager, Technologe, der CIO wird vom deutschen Staat und der dann genau damit das Ganze mitentscheidet, weil es wird ein Politiker, der aktuell im Amt ist, ist mir einfach keiner bekannt, der ein wirklich tiefgreifender KI-Experte wäre, weil dann wäre er wahrscheinlich kein Politiker, weil die müssen auch sich selber vermarkten und haben andere Themen. Und wir brauchen einen CIO in Deutschland, der das so bestimmt und der fehlt.
Wäre das ein Job für dich?
Nein, weil ich leider nicht in diesen politischen Wegen zurechtkomme. Also ich bin so ein Tier. Du kannst mir nicht allzu viele Regeln geben. Dann werde ich wahnsinnig und andere Leute können das glücklicherweise deutlich besser als ich. Du könntest mich jetzt auch nicht zum CEO der Deutschen Telekom machen. Also das würde ich nicht aushalten. Dafür bin ich einfach nicht gemacht, sondern ich bin.
Vielleicht würde es auch die Telekom nicht aushalten.
Doch, die würden nicht Leben fressen, das kann ich dir sagen. Also das ist eine stabile Struktur. Und deswegen auch toll, dass wir solche Politiker haben, toll, dass wir zum Beispiel wirklich einen großartigen Tim Höttges haben, der dieses Unternehmen toll führt und auch andere, BMW oder Volkswagen, völlig egal. Ich würde in diesen Unternehmen, in dieser großen Politik, bin ich nicht der Mensch, der sich anpassen kann und dann in diesen großen Sachen nach den Regeln, die ja seit Jahrzehnten da aufgebaut sind, funktioniert, sondern bei mich ist immer, ich muss frei sein, Entscheidungen treffen können. Und wenn ich sage, wir machen das morgen rot, dann wird das rot. Und das ist nicht kompatibel mit großen, komplexen Systemen.
Ich habe neulich mit dem CEO von Infineon, mit Reinhard Ploss, zusammengesessen und mit dem über den zunehmenden Handelskonflikt diskutiert. Und der sagte, ist eigentlich ziemlich aus seiner Sicht ziemlich offensichtlich, dass hinter dem Handelskonflikt ein aufziehender Technologiekrieg liegt. Und der Grund dafür ist, dass die USA eben die Vorherrschaft Chinas, dass die USA ihre eigene Vorherrschaft im Technologiesektor sichern wollen. Siehst du diesen Technologiekrieg auch? Und wenn ja, welche Folgen hat der eigentlich?
Das, was passiert, wir kommen in ein Zeitalter in den nächsten 10, 20 Jahren, wo sich wahrscheinlich durch Zufall ganz viele grundlegende Technologien auf einmal massenfähig werden. Also wir hatten bis jetzt so erstmal das Internet, dann kam Mobil, dann kam das Smartphone. Und das haben wir ja gesehen, welche Revolution das auslöst. Und jetzt stehen wir davor, dass auf einmal Quantencomputer, Blockchain, 5G, Robotics und ganz viele andere Technologien auf einmal in der Masse verfügbar sein werden. Das kann man absehen. Und damit werden Mächte neu verteilt. Weil wenn auf einmal quasi vom ich kühl mein Bier mit dem Eis hin zum Kühlschrank entstehen, werden Mächte neu verteilt. Und China hat sich hier rein wirtschaftlich brillant aufgestellt. Sie haben ein paar kluge Schachzüge gemacht, wirtschaftlich gesehen. Sie haben gesagt, wir nehmen das, weil Amerika uns voraus ist, akzeptieren wir deren Produkte auf dem Markt nicht. Es gibt dort kein Google, kein Facebook, kein Amazon. Dadurch sind genau die gleichen Player in China entstanden und sind heute globale Player. Sie haben dann sehr viel in Forschung, Entwicklung, sie haben mittlerweile, so sagt man, eine bessere Uni als MIT und auch mehrere davon. Sie haben die schnellsten Computer der Welt und diese werden nicht mehr mit amerikanischen Chips betrieben, sondern die werden zu 100% mit chinesischen Chips betrieben. Deswegen, ich glaube, China hat USA schon lange abgehängt, ist führend und ist vor allen Dingen so aufgestellt, dass es jetzt noch führender wird und noch schneller, noch mächtiger durch intelligente wirtschaftliche Entscheidungen in der Vergangenheit, aber auch durch eine Regierung, die ja mit allen Nachteilen des Systems, die wir auch gerade da sehr unschön erleben, aber sie sind entscheidungsbereit und sie können entscheiden. Und das ist der große Unterschied.
Aber kommen wir zurück. Was wäre denn, gehen wir davon aus, dass Europa jetzt keine Rolle spielt. Schauen wir in die Zukunft. Was wäre denn so eine Marktlücke zum Beispiel für Europa? Auf welches Technologiefeld sollte Deutschland, Europa setzen, damit wir in diesem Powerplay wieder eine Rolle spielen? Wo siehst du da Möglichkeiten?
Quantencomputer werden auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sowohl von der Hardware wie von der Softwareseite. Blockchain, besser gesagt Distributed Ledger, das sind Speicher, denen man vertrauen kann, die verteilt sind und durch Konsensusfindung Daten aufnehmen und dadurch kann ich denen vertrauen. Und da wird es führende große Unternehmen geben, die dafür Technologie, Plattformen, Lösungen bereitstellen. Und gerade da, ich glaube, passend zu unserem weltweiten Ruf, ich glaube, wir genießen Vertrauen, könnten wir was machen, aber die Regierung ist wieder zögerlich, ist nicht sehr progressiv, vor allen Dingen auch nicht die BaFin, wie sie das Ganze fördert. Also Quantencomputer, Distributed Ledger, künstliche Intelligenz.
Lass mich da nochmal kurz einhaken. Gibt es denn Hinweise, reden wir über die drei Felder, gibt es denn Hinweise, dass Europa in dem Feld im Moment gut aufgestellt ist?
Nein.
Okay, aber also es ist ein reiner Hoffnungswert.
Ja, genau, aber zu sagen, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Suchmaschine, das haben wir auch schon mal europäisch mit Geld versucht, ich glaube, das ist auch versenkt worden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Suchmaschine oder ein Social Network oder ein Smartphone rausbringen sollten, sondern wir sollten sehen, was wird in 10 Jahren relevant sein und dann heute aber auch mit sehr vielen Milliarden dort einsteigen und wirklich konsequent auch von der Gesetzesgebung her zum Beispiel alles fördern, damit wir dann dort irgendwann wieder führend sind. Elektromobilität hätte ein Thema sein können, jetzt ist es fast auch schon wieder zu spät.
Wenn du nun noch enger an der Bundesregierung dran wärst, was würdest du denen raten? Was müsste denn passieren? Was wäre so dein 3-Punkte-Programm, um dieses Thema endlich in den Griff zu kriegen? Du hast ja auch mal in einem Interview von einem digitalen Notstand gesprochen. Das klingt ja dramatisch. Also wie sieht dein 3-Punkte-Programm gegen den digitalen Notstand aus?
3 Punkte weiß ich nicht. Als erstes müsste ich die Regierung und Verwaltung selbst mal digitalisieren. Es gibt andere Länder, Dänemark und Estland und so weiter, das habe ich auch hinreichend auf meinem LinkedIn und anderen Kanälen publiziert. Da musst du einen Antrag stellen, wenn du mit dem Staat in Papierform kommunizieren willst. Also das musst du begründen, warum du das tust. Und der Default ist digital. Warum verdammt nochmal trauen wir uns das nicht, das umzusetzen? Ich meine, wir sind doch in der Steinzeit. Es ärgert mich. Also warum gehen wir denn nicht hin und digitalisieren den Staat und den Prozesse zum Staat wirklich mal richtig mutig und konsequent? Und das wichtigste Ergebnis dabei wäre, dass die endlich mal umdenken. Wenn ich den ganzen Tag nur Papier durch die Gegend trage, dann kann ich danach auch woanders nicht Digitalkonzepte machen. Das ist so ein bisschen wie die Mondlandung war gar nicht das Wichtigste, die Mondlandung, sondern dass da Leute entstanden sind, die 10x gedacht haben und auf einmal etwas erreicht haben und dadurch ist Intel und andere Dinge entstanden. Also einfach dieser Mindshift, also radikale Digitalisierung der Regierung selber, damit sie ihren das ändern.
Und warum passiert es nicht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach scheiß Trägheit.
Es wurden ja auch große Ziele ausgerufen und jetzt kommt ja raus, dass es alles viel, viel teurer wird, viel langsamer und am Ende einfach ein einziges Fiasko bleibt.
Da kommt Blockchain. Richtig, Distributed Ledger. Eine tolle Option, weil es das vertrauenswürdigste Speichermedium für wichtige Daten ist. Es ist für vieles das Falsche, auch wenn es ein Hypewort ist, was auf ganz viele Themen draufgeworfen wird. Aber für Regierungssachen, wie wer hat welchen Pass und so weiter, ist es brillant. Dubai wird, glaube ich, in einem Jahr oder so komplett auf Blockchain laufen. Wir machen es nicht. Wir haben noch wahrscheinlich, ich kenne es auch nicht, SAP da laufen oder Oracle oder keine Ahnung, aber ehrlich, da ist doch der Mut einfach nicht da, oder? Also und das ärgert mich und ich werde mich aber auch, das muss man realistischerweise sagen, dort nicht mehr reinsetzen können, weil da werde ich wahnsinnig, wenn ich in solche Strukturen bin. Das heißt, ich freue mich über jeden jungen Politiker, der dort mit Energie dieses Thema umbaut, Thomas Jatzombek oder Christian Lindner, Dorothee Bär, super. Ich würde das nicht ertragen, weil man da halt gegen so viel Wände läuft. Aber wir müssen jetzt mehr Politiker haben, die das diesen Notstand erkennen und wirklich mal konsequent umbauen. Das wäre dann Bildung, dass man sagt, wir trauen uns Elite-Technologie-Universitäten mit richtig viel Geld auszustatten, auch wenn dann Leute schreien und sagen, wow, Elite-Uni, was soll das denn? Wir haben schon ein KIT, ein TUM, Aachen. Wir brauchen mehr davon und die brauchen deutlich mehr Geld, weil da entstehen ja dann die klugen Köpfe und die tollen Ideen. Und der dritte Punkt ist mehr Kapital für Startups im großen Bereich. Das heißt, es muss steueroptimiert sein, es müssen große Geldtöpfe wie Pensionskassen dazu gezwungen werden, einen kleinen Teil in diese Asset-Klasse zu verschieben. Diese Strategien sind ja auch alle bekannt.
In wie viele Unternehmen hast du eigentlich insgesamt investiert mittlerweile?
Einige sind ja davon verkauft worden, also ja. Das aktive Portfolio sind ungefähr 20 Unternehmen.
Und zu den Neuzugängen gehört ja auch ein studentischer Venture-Fonds namens First Momentum. Warum investierst du in den anderen Venture-Fonds?
Weil ich den Ansatz super finde. Und es geht für mich darum, das gesamte Ecosystem nach vorne zu bringen. Also ich selber habe das Glück, dass ich für meinen privaten Konsum alles habe, was ich brauche. Mhm. Und ich versuche jetzt, Unternehmertum, vor allen Dingen im Technologiebereich, in Europa nach vorne zu bringen. Jetzt hab ich diese, wenn ich das so sagen darf, jungen, echt smarten Köpfe hier bei mir sitzen gehabt. Die haben mir gepitcht, wie sie anders investieren wollen, warum sie das tun wollen. Und ich fand das einfach großartig. Und habe gesagt, vielleicht sind wir sogar irgendwo Wettbewerber. Ich glaube nicht, aber ist mir auch total egal. Das, was ihr da macht, ist super. Und ich gebe euch deswegen Geld und unterstütze euch auch, weil es einfach wichtig ist, dass das gesamte Ecosystem nach vorne kommt.
Sag mal so in drei Sätzen, was machen die anders?
Sehr nah an der Uni, die kommen ja alle gerade aus der Uni und versuchen quasi das sogenannte Deal Sourcing, also wo gibt's Möglichkeiten, direkt aus der Uni zu nehmen. Sie haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Unternehmen automatisch bewertet und dann halt auf viele Daten zurückgreift und dadurch auch voll automatisiert. Das funktioniert natürlich noch nicht 100%, aber zum Teil im Technologiebereich findet und dann quasi nimmt das Team, die poppen beim Team auf und die gucken sich dann an. Also nah an der Uni, jung, glaube echt, bieten faire Terms an für die Gründer, was mir sehr wichtig ist. Verbunden mit einem neuen Ansatz habe ich einfach gesagt, hey, ich helfe euch, das finde ich super.
Wer sind eigentlich die Investoren in den Freigeist-Fonds?
Also
ohne vielleicht Namen zu nennen, ja, aber was für Leute investieren bei dir?
Ja, da gibt es eigentlich gar keinen. Also das ist unser Geld, was wir hier verwalten, von denen, die auch hier sitzen, von den Gründern, Kapitalgebern. Und es gibt einen befreundeten Unternehmer, der mit dabei ist. Aber ansonsten gibt es überhaupt kein externes Geld. Und das unterscheidet uns auch, dass wir wirklich nur unser eigenes Geld investieren. Deswegen können wir leider nur weniger Geld investieren. Wir investieren...
Wie viel so pro Unternehmen?
Ja, zwischen 500.000 bis 1,5, vielleicht auch mal 2 Millionen. Das heißt, wir sind einfach dort, ja, haben nicht die Kapitalmenge, die jetzt ein Fund, den wir wahrscheinlich raisen könnten, hätte.
Hat dich das nie gereizt?
Nee, weil es wichtiger ist, die Freiheit zu haben. Und ganz ehrlich, als wir damals in Dilium Aviation investiert haben, da war das Thema halt eben noch nicht cool. Und die meisten Funds, die wir danach gefragt haben, ob sie mit investieren, haben gesagt, das finde ich total super, aber das kann ich mit meinen Limited Partnern nicht abbilden. Und wir haben wirklich die Freiheit, jetzt zum Beispiel zu sagen, wir investieren in einen anderen Fund. Wir investieren in Biosuppe. Wir investieren in einen 100% elektrischen Jet oder in einen Kraftblock. Und das können wir alles hier an dem Tisch, an dem wir hier gerade sitzen, entscheiden. Und das ist ein Riesenvorteil. Und ich möchte nicht, was auch zu Recht so wäre, von Limited Partnern, also die Leute, die uns dann Geld geben, eingeschränkt werden in, du darfst nur noch in der Phase mit der Größe investieren, bitte bring die Returns. Ich will einfach meine unternehmerische Freiheit leben. Und deswegen investieren wir dadurch, dass der Nachteil etwas kleinere Beträge.
Wenn man sich so das Portfolio anschaut von Sachen, die man mitbekommen hat, dann sind da ja Foodfirmen dabei, Fintech, Mobilitätsservices, Blockchain und so weiter. Wenn man da so von oben drauf schaut, könnte das ja fast beliebig aussehen. Wie ist denn die Strategie dahinter? Vielleicht sehe ich sie einfach noch nicht.
Du siehst, ich passe in kein Raster. Also wir kommen mal früher, ist heute noch ein Hobby von mir, Productivity. Also alles, wie kommuniziere ich effektiv, wie schreibe ich effektiv E-Mails, Taskmanager und so weiter. Da haben wir ja ganz viel gemacht, selber auch gegründet ganz viel. Und
App Du, aus der dann ScanBot geworden ist.
Die heute sehr erfolgreich ist, genau. Heute ist ScanBot richtig erfolgreich, wir hatten gerade heute Board-Meeting. Und so, da kommen wir her. Dann kam irgendwann diese Fernsehshow auf mich zu und ich fand das interessant. Und dann haben wir gemerkt, dass Food in diesem Kontext der Primetime-Fernsehshow, wo wir oftmals über 3 Millionen Zuschauer haben, gut funktioniert mit Partnern wie Edeka, Rewe, Real und diesen ganzen großen Ketten. Und haben eine Food-Family aufgebaut. Wir haben heute 10 Unternehmen, die wirklich guten Umsatz machen, die zum großen Teil sehr profitabel sind. Und was wir auch sehen, die ersten schaffen es nicht, die überleben nicht, die gehen in die Insolvenz, weil wir nicht nachfinanzieren, weil das Produkt oder das Management nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Aber die überleben, wir haben dann nicht mehr nachfinanziert, sind richtig starke, hochprofitable Unternehmen geworden. Und das ist das, was man aus die Höhle der Löwen meiner Meinung nach am besten machen kann. Dort gibt es kein Tech, deswegen haben wir ein Food-Cluster aufgebaut. Heutzutage mit Freigeist konzentrieren wir uns aber ausschließlich auf tiefgreifende Technologien. Das heißt, Lilium, Kraftblock, Neufund, künstliche Intelligenz, da werden wir bald von uns was sehen, Quantencomputer, Hyperloops und was es da alles gibt. Das heißt, wir machen wirklich nur Technologie, die dann auch in der Anschlussfinanzierung, nachdem wir mit an Bord gegangen sind, auch oftmals viele hunderte Millionen an Kapital benötigt, weil es einfach große Themen sind, wie halt eben Energiespeicher oder ein Elektrojet.
Wenn man so mit anderen Investoren über dich spricht und über deine Aktivitäten, dann gibt es ganz viel Respekt dafür, dass du dieses Thema Startups so groß machst und Unternehmertum und endlich wird wieder über das Thema gesprochen, heißt es dann. Aber wenn man dann weiterfragt, dann gibt es gerade daran eben auch Kritik an diesem Ansatz. Einige finden das unseriös, auf so viele verschiedene Sachen zu setzen. Die sagen dann, der Frank Thelen, der geht in Sachen rein, in die ein normaler VC niemals reingehen würde. Kannst du verstehen, dass es da Kritik gibt? Wie kommt das bei dir an?
Also, ich mache sicherlich Fehler. Und also ich finde immer, konstruktive Kritik höre ich mir super gerne, ist sehr wertvoll. Das hörte sich jetzt nicht nach konstruktiver Kritik an, oder? Also da war jetzt nichts, wo ich rausziehen kann und sagen kann, hey, der hätte doch sehen können, dass das so und so ist und dass das hier ist und dass das der Wettbewerber ist. Also schaue ich mir gerne an und auch dieses Thema der Fokussierung ist natürlich ein Thema. Aber ohne die Höhle der Löwen wäre ich heute wahrscheinlich nicht so bekannt. Hätte ich nicht das Netzwerk, könnte ich nicht das Kapital für unsere Unternehmen aktivieren, die benötigt werden. Klar, die Alternative wäre, ich hätte einen Fund geraced. Aber ich glaube, es macht alles schon so Sinn, wie wir das tun. Aber ja, wir sind kein plain vanilla Software as a Service Series A 4-6 Millionen Ticket Investor. Das sind wir nicht, sondern wir sind Unternehmer, ist unser eigenes Geld und wir treffen manchmal auch die Entscheidung, in eine Biosuppe zu investieren. Und ob das alles erfolgreich wird, werden wir in den nächsten 10 Jahren sehen.
Du hast ja seit ein paar Monaten auch einen Podcast. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Der ist ja so sehr, sehr gut eingestiegen, gleich auf Platz 1. Warum machst du das und was ist so dein Ziel mit dem Instrument?
Ich selber habe meinen Podcast lieben gelernt, für Reisen und wenn man laufen geht oder wenn man einfach ja mal eine halbe Stunde bis eine Stunde irgendwie Zeit hat, wo man aber nicht lesen kann, sondern
was hörst
wo man
du für Podcasts am liebsten?
Sehr, sehr viele Entrepreneurial Thought Leaders, euren Podcast, wo jetzt hier sind, höre ich gerne, T3N, OMR, also es gibt gibt ganz viele Podcasts, die ich, und das ist auch schön, manchmal kann man auch einfach nach Themen suchen, zum Beispiel, ich will mich jetzt mit Quantencomputer befassen, also ich finde das einfach super, das heißt, ich höre das, fand das gut, da habe ich mir überlegt, was kann ich eigentlich zurückgeben, und ich treffe so viel tolle Menschen, zum Beispiel aus dem Energiebereich oder jetzt war Marte hier, der Rimark gegründet hat, und habe gesagt, hey, nimm dir doch einfach eine Dreiviertelstunde immer raus, setz dich hin und sprich mit denen. Und jetzt haben wir hier ein relativ professionelles Setup, was steht, wo ich einfach keine Zeit verliere, drück den Aufnahmeknopf und nehme hier Podcast auf.
In deinem Buch hast du einen bemerkenswerten Satz geschrieben, und zwar, ich bin durch den Erfolg zu einem eingebildeten Idioten mutiert. Schreibst dann weiter von Arroganz und Selbstüberschätzung. Wie stellst du sicher, dass sowas nicht wieder passiert? Weil ich meine, es ist jetzt viel Erfolg dazugekommen. Ich meine, wenn man einmal in die Falle gelaufen ist, dann vielleicht wieder.
Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, weil ich es damals, in der Situation habe ich es natürlich nicht ganz so reflektiert, aber im Nachhinein habe ich diesen Satz ja auch in mein Buch geschrieben, weil es, glaube ich, wirklich so war. Man muss es aber auch in Kontext setzen. Es war so, dass ich gedacht habe, dass alle Menschen, die nicht Technologie machen, also die nicht das Internet damals, die anderen Technologien gab es ja noch gar nicht, machen und wenn die da nicht in diesem super Ding dabei sind und Venture Capital und neue Marktaktien kaufen und ständig größer und weiter, da sind das sind alles Verlierer. Und eine Krankenschwester zum Beispiel damals oder eine Lehrerin hätte ich wahrscheinlich einfach nicht mit dem nötigen Respekt entgegen. Ich glaube nicht, dass ich böse zu ihr gewesen wäre, aber es wäre nicht, wie ich heute zum Beispiel sehe, was sie für einen harten Job macht und wie wirklich sehr wertvoll sie ist als Mensch und an ihrem Job. Enge Freunde, die einem die Wahrheit sagen, auch die Partner, mit denen ich hier arbeite, das sind über 20 Jahre arbeite ich mit denen zusammen. Also die kennen mich damals aus der Pleite, haben wir schon zusammengearbeitet, genauso wie heute. Und in diesem stabilen Umfeld hoffe ich, dass ich ausreichend Reflexion bekomme. Und ich selber habe aber auch echt hart geblutet und hoffe, dass dieser Schmerz lang genug in Erinnerung bleibt, dass ich nicht wieder abhebe.
Und wie hilfst du Unternehmern, dass die Bodenhaftung behalten?
Oh, das ist manchmal echt ein Thema. Wir haben da auch ein sehr, sehr unschönes Beispiel bei uns im Portfolio.
Von Flörke?
Es gibt immer wieder unschöne Beispiele, wo auf einmal, wenn die erste Million auf dem Konto ist, wenn der erste Porsche da ist, wenn man irgendwie mal ein bisschen Traktion auf Social Media bekommt oder die Zeitungen über einen schreiben, dass die dann auf einmal halt echt einen Höhenflug kriegen. Und glücklicherweise nicht so häufig. Und wir versuchen, das eine der wichtigsten Sachen, die wir übrigens falsch gemacht haben, das ist eine sinnvolle oder wäre eine Kritik, die wir an uns haben, schau dir die Menschen noch tiefer an, bevor du investierst. Weil das ist einfach eine Eigenschaft, die passt nicht zu uns. Und das hätten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch tiefer durch ein Gespräch bei einem Glas Rotwein oder so rausfinden können. Also passt man da menschlich zusammen. Und das passiert. Wir versuchen dort sehr, sehr stark entgegenzuwirken. Wir haben da null Toleranz. Aber ehrlich, wenn der einer abfliegt und der denkt, er ist irgendwie Mega-Checker oder so, dann hast du auch keine Chance. Nochmal zurückkommt auf meine Geschichte. Ich glaube, wenn ich damals 99, als so Hype war, jemand gehabt hätte, der das ruhig mit mir besprochen hätte, wie ich das heute mit meinen Gründern tue, wenn es passiert, was bei wenigen der Fall ist, wäre ich, glaube ich, hätte ich eingelenkt, hätte ich gedacht, ey, das macht echt Sinn, was du da gerade sagst, und ich mache jetzt mal hier ein bisschen ruhiger. Das hilft auch meistens, aber in dem einen oder anderen Fall hat es nicht geholfen.
Frank Thelen, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir per Mail an mattes@handelsblatt.com. Ich bin natürlich auch wie immer bei Twitter erreichbar, da unter smattes. Also Mattes mit einem S davor. Danke an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss, Migo Fecke und Regina Körner sowie Audiotheka mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.